Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holoch.
Servus, liebe Skispringen-Fans, und willkommen im neuen Jahr 2025 mit dem Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen und der Two Nights Tour. Sind wir im neuen Skisprungjahr angekommen und damit auch bei einer neuen Folge der Flugshow, zu der ich, Luis Holoch, euch recht herzlich begrüße. Und ich begrüße auch meine heutige Gästin in der Leitung, das ist nämlich die liebe Julia Kemp. Hallo Julia.
Frohes Neues, liebe Leute. Luis, habe ich das gerade schon gesagt. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und let's go.
Schön, dass du heute auch mit dabei bist, denn es steht zwar Ruhetag im Kalender, das kann ich jetzt allerdings nicht behaupten. Ich bin frisch zurück aus Oberstdorf und noch nicht so richtig da. Deswegen hoffe ich sehr, dass du uns heute so ein bisschen durch die Sendung carriest, wie man neudeutsch so schön sagt. Bevor wir das aber machen, muss ich dich noch auf was ansprechen, was du mir geschickt hast. Du hast mir nämlich, ich glaube, es war kurz bevor ich nach Garmisch aufgebrochen bin oder schon da war, ein Foto geschickt mit einem sehr coolen Pulli. Und da musst du mich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal aufklären, was hat es denn damit eigentlich auf sich?
Mein Bruder schenkt mir jedes Jahr Kleidungsstücke mit Skispringern drauf. Und dieses Jahr habe ich einen grauen Hoodie mit einem Skispringer oder einer Skispringerin, man weiß es nicht, es ist nicht klar erkennbar, geschenkt bekommen. Und den trage ich jetzt natürlich zu jedem Springen, ist klar. Als Glücksbringer, ja. Wie sehr der wirkt, können wir an dieser Stelle in Frage stellen. Aber liebe Grüße an meinen Bruder Alex, auch liebe Grüße an meine Schwester Katrin, die hören beide den Podcast und wir sind zusammen in einer Geschwistergruppe bei WhatsApp, die letzten Tage eher von traurigen Nachrichten und desillusionierten Nachrichten geprägt war.
Ja.
Zum Thema DSV oder wie man auch ausgeschrieben sagt, DSV, die sind verunsichert.
Ja, sind sie es denn? Das müssen wir in dieser Folge auf jeden Fall beantworten, denn irgendwie ist es ja so ein wiederkehrendes Muster, hat man so den Eindruck, dass man sehr gut in die Saison startet und dann spätestens bei der Vierschanzentournee gibt es dann diesen ersten kleinen oder vielleicht sogar größeren Knacks. Lass uns über das Neujahrsskispringen sprechen, von dem ich ehrlicherweise nicht allzu viel gesehen habe, was aber auch völlig klar war bei dem Programm, was wir in Oberstdorf hatten mit der Two Nights Tour. Ich sehe auf dem Podest Daniel Tschofenik, Gregor de Schwanden und Michael Heipek und denke mir so, Mensch, die waren doch in dieser Saison alle schon mal auf dem Podium und ich sehe auch einen relativ großen Abstand von Tschofenik auf de Schwanden und dann den Rest der Welt. Was haben wir denn da gestern für ein Springen gesehen? Also beziehungsweise ihr und ich nur so ein bisschen.
Ja, also war sicherlich, weil man Österreich-Fan ist, ein gutes Springen. Und ehrlich gesagt habe ich mich auch sehr für den Gregi gefreut. Ich hätte es ihm so gegönnt, wenn er mal auf eins gesprungen wäre. Sein Weltcupsieg ist ja jetzt wirklich fällig. Tschofenik natürlich auch toll, dass er jetzt ein Springen gewonnen hat in der Saison, wo er auch sein erstes Weltcup-Springen geholt hat. Und der hat einfach dominiert. Der hat sich nicht verunsichern lassen. Der ist so souverän. Und ich meine, der ist ja jetzt auch noch nicht der Älteste. Und der ist noch nicht so lange an der Spitze. Und dann in so einem Neujahrsspringen, wenn man nach dem ersten Durchgang schon so weit vorne liegt, dann noch mal einen rauszuhauen und sich nicht verunsichern zu lassen, das zeugt schon wirklich von Nervenstärke. Respekt an den Daniel Tschofenik an dieser Stelle. Aber auch Respekt an die anderen Österreicher vom österreichischen Team und aber auch an Ancel Aniszek, an Gregor de Schwanden und auch an Karl Geiger, muss ich sagen, der sich bei dem Neujahrsspringen durchaus gesteigert hat, im Gegensatz zu den Dingen, die wir zuletzt von ihm gesehen haben. Ich meine, in Oberstdorf ist er ja schon mit seinem zweiten Sprung da, hat er ja länger in der Leadersbox gesessen und jetzt hat er wieder zwei ordentliche Sprünge runtergebracht. Richtig cool, da stabilisiert sich was, finde ich schön. Wellinger hatte ein bisschen Pech. Ich glaube, das geht auch aufwärts, aber der hatte wirklich die allerschlechtesten Bedingungen vom ganzen Feld im ersten Durchgang. Und dann ist er irgendwie 126,5 gesprungen und war selbst unglaublich überrascht, als dann auf einmal die 2 aufleuchtete, als er dann im Auslauf stand, weil der hatte einfach so Pech mit dem Wind. Und ich glaube, der Sprung war eigentlich echt anständig. Er hätte weiter vorne sein können.
Ja.
Ja, Pius, ne?
Ja, lass uns das Stück für Stück machen. Diese Entwicklung von Chofenik, die du ja angedeutet hast, dass er das jetzt quasi gelernt hat, aus dem ersten Durchgang als Führender runter zu springen, das ist ihm ja in der Vergangenheit nicht immer gelungen. Also er hat ja immer schon mal wieder die Chance gehabt, hat es dann nicht ins Ziel gebracht. Deswegen war ich umso erstaunter, dass das jetzt geklappt hat. Also muss man wirklich sagen, Chapeau. Und durch die Blume habe ich auch mitbekommen, dass er jetzt tatsächlich, wenn man sich auch den Weltcup-Gesamtstand anschaut, ich weiß, geht gerade aktuell so ein bisschen unter während der Vierschanzentournee, er ist jetzt der 70. Springer im gelben Trikot überhaupt. Ich war ein bisschen überrascht, als ich die Zahl gesehen habe. Ich hätte gedacht, es wären schon mehr Herrschaften gewesen, aber ja, ist auf jeden Fall mal eine Marke, die er da gesetzt hat. Und er führt ja jetzt auch die Vierschanzentournee-Gesamtwertung an. Wenn man sich das Konstrukt jetzt mal so ein bisschen anschaut, Tobi und ich hatten uns ja nach Oberstdorf schon darauf geeinigt, es sind jetzt nur noch die Top 6, die drum kämpfen. Die Namen sind immer noch dieselben, die Reihenfolge ist ein bisschen anders, aber müssen wir uns vielleicht von dem einen oder anderen jetzt im Kampf um den Gesamtsieg vielleicht sogar schon verabschieden? Was ist so dein Gefühl, Julia?
Ja, also das mit Anzalanischek tut mir immer leid, der kann Oberstdorf einfach nicht gut, ne?
Ja,
Sonst wäre der
ja,
ja auch echt
ja.
auch dabei. Ehrlich gesagt bin ich immer noch nicht so richtig gut mit dem Umrechnen von Punkten in Metern. Deswegen kann ich es nicht so richtig gut einschätzen, ob jetzt 22 Punkte bei Vorhang, 25 bei Paschke jetzt schon aus sind. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn Schuphenich, Hörl und Stefan Kraft weiter so springen, wie sie springen, und warum sollten sie es nicht tun? Ich meine, Hörl hat letztes Jahr in Innsbruck gewonnen. Dann, selbst wenn Pius dann super springt, also ist das, glaube ich, ein bisschen viel. Wer weiß, manchmal geschehen Wunder, aber ich bin auch wirklich vielleicht ein bisschen frustriert. Ich habe auch einfach keinen Bock mehr auf dieses dauernde, ja, wer weiß, was passiert, Hoffnung nicht aufgeben, bla bla bla. So, ah nee, das mache ich jedes Jahr. Und jedes Jahr vor Innsbruck sage ich mir, ja, alle sagen Schicksalsschanze, aber hey, Eiser ist da auch schon mal Weltmeister geworden und Karl Vize-Weltmeister und hey, da haben auch schon mal Deutsche gewonnen und bla 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 bla. Aber es ist dann immer wieder Kacke. Also es macht einfach keinen Spaß und dann sind eh alle total desillusioniert in Bischofshofen und haben überhaupt keine Hoffnung mehr. Und es ist immer dasselbe seit Jahren. Und deswegen denke ich mir jetzt langsam so, ey, ich gebe jetzt dieses Jahr einfach schon früher auf.
Was ist
Sorry
denn,
für den Downer.
ich meine, das ist ja so eine durchaus realistische Betrachtungsweise, tut ja nicht gut, oder tut ja gut. Ich bin ja auch in der Vergangenheit schon so ein bisschen der Meinung gewesen, diese Weltmeisterschaft in Innsbruck, die tanzt irgendwie komplett aus der Reihe. Sie hat irgendwie mit dem, was da sonst passiert ist, einfach irgendwie sehr, sehr wenig zu tun gehabt. Aber auch weil ich es natürlich jetzt sehr, sehr wenig mitbekommen habe, was hast du denn für einen Eindruck von Pius gehabt nach dem Wettkampf? Wie hat er sich gegeben und vor allem, worauf hat das zurückgeführt, dass vor allem der erste Sprung nicht so gut war?
Er war zu spät. Aber also ich glaube, das ist dann schon auch der Druck. Also ich weiß es nicht. Er hat es nicht gesagt. Er ist ja in seiner Art immer sehr locker und unaufgeregt. Und so wirkte er auch am Mikro. Und er war auch stolz auf seinen zweiten Sprung, was er ja auch voll sein kann. Damit konnte er total mithalten. Ja, aber also ich meine, hey, es ist keine Totalkatastrophe. Es ist nicht so wie letztes Jahr. Okay, ne, da hat er auch nur Engelberg gewonnen. Aber du weißt, was ich meine, dass Vierschanzentournee beginnt und er ist irgendwie weg vom Fenster. So ist es ja nicht. Aber er konnte es nicht halten. Es ist einfach so. Und also, ich meine, er ist Sechster in der Gesamtwertung. Das ist ja jetzt nicht schlecht. Aber es ist halt einfach, es ist nicht das oberste Regal, Tobi.
Ja,
Grüße
liebe
gehen raus.
Grüße.
Also, und da brauchen wir auch nicht drum herum reden. Er ist trotzdem noch ein ganz toller Springer und er hat trotzdem irgendwie noch eine Grundentspannung und so, aber irgendwas wird da schon gearbeitet haben in ihm. Also, ich glaube nicht, dass es jetzt das reine Pech war. Bei Welle war es schon mehr Pech. Der hatte den Rucksack auf in Oberstdorf und hat jetzt dann zu irgendwas gefunden. Aber Paschke? Ich wünschte, ich könnte in seinen Kopf gucken. Ich wünschte, ich könnte in alle Köpfe von allen SpringerInnen gucken, aber I don't know. Was glaubst du denn?
Ich tue mich unglaublich schwer, da irgendwas zu sagen, weil ich auch von ihm keinen Sprung gesehen habe, jetzt zumindest am Silvestertag. Ich fange jetzt nicht mit den Wochentagen an, weil ich weiß nicht, welcher Wochentag heute
Keine
ist.
Ahnung. Donnerstag, ich habe eben gefragt.
Okay, Donnerstag, sehr gut. Ja, ich meine, irgendwo, der Punkteabstand spricht ja irgendwo schon leider Gottes auch ein bisschen für sich, dass da halt eine Menge aus dem ersten Durchgang fehlt. Vor allem, dass er nicht mal das K.O.-Duell gewinnt, ist
Och
auch,
Mann, ey.
sticht auch ins Auge, wenn ich mir das so anschaue.
Das war echt traurig.
Aber es ist. Also, wenn man sich das insgesamt anschaut, und ich hatte nach dem ersten Durchgang mal in den Live-Ticker geguckt, da war ich ja schon ein bisschen überrascht, dass es zumindest nach ein bisschen Durchmischung aussah. Und im zweiten Durchgang haben sich die Verhältnisse dann wieder ein bisschen zurecht gezurrt. Aber weil du ihn eben schon erwähnt hattest, ich habe mich auch sehr für Karl Geiger gefreut, dass er das so stabilisiert hat, auch auf einer Schanze, die jetzt nicht seine Paradeschanze ist. Und deswegen würde ich immer noch sagen, wenn es jetzt nicht die große Tournee wäre, könnte man mit dem mannschaftlichen Ergebnis aus deutscher Sicht eigentlich ganz vernünftig leben, weil es jetzt nach Oberstdorf wieder eine leichte Aufwärtstendenz ist.
Stimmt, wir haben jetzt halt nicht die eine Person vorne und dann alle anderen um die 20 herum, sondern wir haben jetzt mehrere unter den Top 10 und das ist natürlich schon mal cool. Hast du total recht. Man muss dazu sagen, dass der erste Durchgang schon ein bisschen verweht war. Jetzt nicht total schlimm, aber es ist ja schon so, dass manche Leute sehr viel Rückenwind hatten und andere hatten dann Glück, dass unten wieder Aufwind war. Zum Beispiel bei Chofenik weiß ich, dass bei dem einen Sprung er unten nochmal so ein kleines Lüftchen bekommen hat, aber das ist ja auch oft so. Wenn du dann eh schon einen guten Sprung hast, dann hast du manchmal noch so Glück, dass dann auch noch gerade bei dir nochmal der Wind dreht oder so.
Ja,
Also
ja.
irgendwie ist das ja manchmal so verhext. Aber was nicht bedeutet, ich glaube, Chofenik hätte so und so gewonnen. Der war einfach unschlagbar an dem Tag.
Ich glaube, wenn
Ja.
du insbesondere auch mit dem Wind meinen könntest, wäre Michi Heiböck, der ja im ersten Durchgang sensationell Schanzenrekord gesprungen ist mit
War
145
krass.
Metern.
Das war echt
Ja.
krass. Ich werde Heiberg einfach nie verstehen. Das habe ich, glaube ich, schon in einer Folge mal gesagt. Ich bin dir da zugestimmt. Ich werde es nicht verstehen. Der springt raus. Es sieht aus, als würde der einfach durchfahren und dann zappelt er rum und er springt auf Schanzenrekord. I don't get it. Er ist so schief. Total also die Skier sind gefühlt in der Schrittstellung, wenn er fliegt, aber er springt auf Schanzenrekord. I don't get it. Das ist der Hammer.
Ja, wenn es läuft, dann läuft's halt. Wir sind die Deutschen gerade schon so ein bisschen durchgegangen und es stand ja jetzt auch eine Entscheidung an für Bundestrainer Stefan Horngacher, wen er denn jetzt für die zweite Hälfte der Tournee mitnimmt. Denn einmal nationale Gruppe, check. Es war aber klar, dass natürlich wieder wie in Oberstdorf dann reduziertes Kontingent an Start ist. Und den Zuschlag hat jetzt Felix Hoffmann bekommen, was bedeutet, aus der Stammmannschaft ist Stefan Laie draußen und es bedeutet auch, dass auch Markus Eisenbichler keinen weiteren Tourneeauftritt mehr bekommt. Wenn ich mir das Ergebnis so anschaue, muss man sagen, Entscheidung alternativlos für den Bundestrainer.
Sehe ich auch so, ja. Also mein Herz blutet für Eisei. Weiß auch nicht, mein Herz blutet nicht für Laie. Tut mir leid. Ich weiß nicht, warum meine Sympathien da anders verteilt sind. Vielleicht ist das aber das Storytelling von Eisei, der zurückgekommen ist und so, bla bla bla. Aber ja, die Punkte, also sie haben nach dem Leistungsprinzip entschieden und fertig. So. Ist auch, ich glaube, alles andere wird dann auch wieder angefochten, ist ja auch dann Quatsch. Wir sind halt auch einfach in dem Sport. Und aber ja, Eisei war jetzt, also das war dann auch wirklich irgendwie so ein bisschen, also der hat jetzt keinen schlechten Sprung gemacht im ersten Durchgang. Der hätte mit der durch die Lucky Loser schon noch reinkommen können. Das war dann wirklich auch so ein bisschen verhext, dass dann gerade das so war, dass dann nochmal der Wind ein bisschen gedreht hat und dann wurde. Also es sind auch so ein paar Sachen passiert, die da so ein bisschen mit reingespielt haben, aber ja. Ist okay, I get it.
Okay. Hätten wir das auf jeden Fall auch geklärt. Und ja, in der Tournee-Gesamtwertung führen die drei Österreicher jetzt, also Tschofenik vor Höll und Kraft, soweit so
Sorry.
unüberraschend, muss man sagen. Und schärfster Verfolger Gregor
Reggie.
de Schwanden, du hast es vorhin schon gesagt, ich habe ich mir auch so gedacht, als ich das Ergebnis gesehen habe, auch den Sieg hätte man ihm ja ruhig gönnen können. Mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass ich am Quali-Tag noch ein bisschen länger mit ihm gequatscht habe, um mal rauszufinden, was macht den Burschen aktuell eigentlich so gut. Und das Schöne
Und?
war, er konnte es mir tatsächlich auch erklären. Er hat jahrelang nach dem Schlüssel für sein Problem gefunden, beziehungsweise erstmal musste das Problem inspiziert werden und dann die Lösung dafür gefunden werden. Und wie ich so gerne zu sagen pflege, ein guter Skisprung fängt mit einer guten Anlaufposition an. Und Er weiß jetzt mittlerweile, wie er da seinen Schwerpunkt vernünftig halten kann und sagt einfach, ja, ab dem ersten Top-10-Resultat hat ihm das so einen Selbstvertrauensboost gegeben, dass er jetzt sich auch keine Gedanken mehr drüber machen muss
Oh,
und
toll.
wirklich in diesem Flow drin ist. Also wer das
Das
Interview
macht
lesen
mich richtig
möchte,
glücklich.
ja, wer das Interview lesen möchte, verlinke ich euch. Fand ich sehr, sehr spannend. Und der Tobi hat ja so salopp gesagt, ja, der kann so sein Ding machen, für den interessiert sich niemanden, hat wenig Medienaufmerksamkeit, aber das fand ich eigentlich die beste Anekdote, dass er sich sehr darüber gefreut hat, dass das Schweizer Fernsehen tatsächlich einen Reporter hingeschickt hat und dass er alleine jetzt dafür verantwortlich ist, dass das Skispringen überhaupt in der Schweiz übertragen wird.
Wow! Ich wusste
Also,
nicht, dass das in der Schweiz so wenig populär ist. Krass.
ich wusste es vorher vom Andi, weil ich, als wir uns im Oktober getroffen hatten, haben wir ein bisschen drüber philosophiert. Ich wollte auch wissen, wie das ist. Und er sagt, ja, schon sehr schwierig. Deswegen hat es mich jetzt nicht mehr so überrascht. Aber trotzdem einfach ihn mit diesem Strahlen zu sehen, weil du wirklich gemerkt hast, das bedeutet dem richtig,
Oh,
richtig
wie
was, dass er jetzt
schön.
so ein Hoch hat. Ja, also wirklich
Und weil
cool.
wir immer unser Psychologie-Podcast, die Flugshow hier haben. Ich finde das total so eine gute Message, dass man kann was finden und er hat da irgendwie an der Wurzel angesetzt und dann kann man sich wirklich auch verändern. Das ist jetzt auch auf rein psychologischer Ebene total schön für uns alle, die wir hier zuhören und sprechen, aber auch für die anderen Springer total gut. Guck mal, man kann wirklich einfach was finden. Und dann läuft's. Und das ist nicht nur dieses, hey, der hat gerade einen Flow und es läuft einfach gerade und man kann das mit dem Skispringen immer nicht sagen, ist irgendwie magisch und bla. Und diese ganzen Sachen, die ich ja auch immer erzähle oder so. Also es ist ja auch oft so, dass, oh, keine Ahnung, wie viele hatten wir schon? Granerüdh oder Riojo oder so, ist unschlagbar, diese Sorge, der ist im Flow, bla bla bla. Ja, aber. Es ist halt nicht nur magisch. Nein, nein, nein. Man kann das auch wirklich steuern. Man kann da was finden. Das finde ich, macht Hoffnung.
Absolut, wobei er natürlich auch betont hat, also sie haben der Verband hat sehr lange auch an ihm festgehalten und davon zählt er jetzt natürlich auch und das erklärt auch so ein bisschen, weil es auch halt auf andere Beispiele übertragen ist, wie jetzt auf Pius Paschke, warum das Alter in der Weltspitze bei den Männern aktuell so in die Höhe geschnellt ist, weil es eben mehrere Beispiele von diesen Springern gibt, die so ein bisschen rumgesucht haben und dann aber im Laufe der Zeit was finden, was sie auf das nächste Level hebt. Und das finde ich sehr, sehr cool zu beobachten. Ich bin
35 ist das
jetzt
neue 25, Leute. So ist es.
so nämlich, ja. Ich bin jetzt sehr gespannt, was es in Innsbruck wird. Ich glaube, dass wir uns danach dann schon von weiteren Kandidaten auch verabschieden können, weil du hattest mich eben, oder das ist ja eben angesprochen, Punkte in Metern umzurechnen. Also Pius Paschke, das müssten jetzt so an die 13 Meter sein, die er zurückliegt. Wenn du die nach Innsbruck immer noch zurückliegst, dann ist das eigentlich ein aussichtsloses Unterfangen.
Und in Innsbruck auf der Schanze kannst du jetzt auch nicht die Riesenmeter machen, weil es halt einfach nicht die größte
Genau.
Schanze ist.
Du kannst eigentlich nur in Schlagdistanz bleiben und wenn man dann ehrlich
Ja.
ist, dann sind diese Punktzahlen wahrscheinlich aktuell
Ja.
zu groß. Wir hoffen in erster Linie, dass der Föhn nicht kommt. Ich persönlich hoffe auch, dass der Schneesturm, durch den ich heute nach Hause gefahren bin, nicht auch nach Innsbruck zieht. Das wäre auch sehr, sehr unglücklich, weil wir möchten immer noch herausfinden, wer der beste Skispringer ist und nicht, wer am meisten vom Windglück da irgendwie profitiert. Ich weiß nicht, hast du sonst noch irgendwas zu sagen zum aktuellen Vier-Schanzentournee-Geschehen, Julia?
Denk. In meiner Geschwistergruppe gab es auch kurz den Spruch, haben die Japaner jetzt das Material von den Österreichern übernommen oder warum springt jetzt auf einmal Renner in die Kaido so gut? Nein, Bullshit. Ich möchte da nicht diese komische Diskussion befeuern. Hast du da noch irgendeine Meinung zu den ganzen Granerüdh, Maren Lund, sagen Dinge über österreichische Anzüge, Sache oder?
Nein, hab ich keine Kommentare dazu. Das,
Gut.
irgendwie ist das so ein Reflex, ne? Wenn eine Fußballmannschaft schlecht spielt, muss der Trainer als erstes raus und
Ja.
sobald Skispringer sehr gut sind, muss es am Anzug liegen. Also das.
Und selbst wenn, hey, ist auch Teil der Mannschaft, oder? Also auch gut. Dann haben sie
Ja,
halt
aber
irgendwas
ich sage
da
ja auch
richtig
immer,
gemacht.
selbst der beste Anzug nutzt ja nichts, wenn dein Sprung nicht funktioniert. Also das ist es ja nicht alleine.
Es ist ja einfach, wie wir immer wieder sagen, auch eine sehr feingliedrige Sportart, wo sehr viele Stellschrauben sind. Und da ist, ich glaube nicht, dass es einen magischen Zaubertrank gibt, wie so ein Anzug oder sowas, der auf einmal alle ganz toll macht in der Mannschaft. Das kann helfen bestimmt, aber da sind noch so viele andere Variablen. Aber hey, ich verstehe das, wenn man enttäuscht ist, macht man manchmal Sachen. Verstehe ich schon.
Ja,
Genau, nee, das war's von mir.
ironischerweise waren es ja im Sommer noch die Anzüge der Norweger, die so herausgestochen sind.
Stimmt,
Wir
da haben wir
erinnern
drüber
uns.
geredet,
Ja,
ja.
also sie geben sich die Klinke in die Hand, sagen wir es mal so.
Ja. Ich weiß noch, vor Jahren war mal Halvor Granerüdt so enttäuscht bei der Vierschanzenturnier und hat dann auch so ein Interview gegeben, wo er irgendwas über Stoch gesagt hat. Und da war,
Ja.
hat er sich ganz doll geschämt und hat sich öffentlich entschuldigt und auch bei Stoch entschuldigt. Und ich fand das so anständig von ihm, weil ich das so gut nachvollziehen kann, dass man so im Brass, wenn man irgendwie gerade enttäuscht ist oder so, so ein Blödsinn sagt und dann auf einmal merkt, so, ach, Kacke. Und dass er sich damals so entschuldigt hat, fand ich total toll. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das wieder so ein ähnlicher Fall war.
Ja, wobei bei dem Fall auch, also da bleibe ich auch bei der Meinung, dass er da auch missverstanden wurde und manche ihn auch missverstehen wollten, als er
Du
das
meinst damals mit
zugesagt hat.
Stoch?
Ja, das war ja nicht gegen ihn, gegen Stoch persönlich gerichtet, dass es jetzt ausgerechnet Kamil Stoch war, sondern halt ein anderer, in dem Fall
Ja,
der
voll.
andere. So, ja, wie auch immer. Stichwort Innsbruck, das ist ja nun auch die nächste Station. Da hat sich ja dieses folgenschwere Interview zugetragen seinerzeit. Für euch noch die Zeiten ganz einfach zu merken: Qualifikation am 3. Januar, also hoffentlich morgen, wenn die Folge am 2. heute noch online geht. Und am 4. dann das Bergiselspringen um 13:30 Uhr.
Und dieses Mal ohne mich, obwohl ich sonst ja oft dabei bin. Und ich dachte, das würde vielleicht dem DSV Glück bringen, aber na, wer weiß.
Ja, wenn es wieder nichts wird, kannst du nächstes Jahr ja guten
Kann ich auf jeden Fall,
Gewissens
genau.
wieder hinfahren, weil du weißt, es lag nicht an dir. Ja.
Ich
Und
hatte
wir
ja noch so ein
wissen.
bisschen diese Österreich-Hoffnung. Naja, Garmisch ist ja das für die Österreicher, was Innsbruck für das
Ja,
DSV ist. Hat nicht so geklappt. Hey,
nee.
nicht, dass ich denen was Böses wünsche. Ich finde, die sind alles total tolle Menschen und die springen fantastisch. Aber es ist einfach so ein bisschen dieses, ja, dieses Sportler-Ding, dass man doch so ein bisschen Sympathien hat und so.
Und nicht zuletzt natürlich die starke Sehnsucht als deutsche Staatsbürger hin auf einen Tourneegesamtsieg.
Ja, oder zumindest auch so ein bisschen Spannung durch Mischung. Und deswegen finde ich es auch super, dass der Gregi so gut dabei ist. So, weiter geht's.
Yes. Ja, wie schafft man jetzt den Übergang? Wir
Ich kann dich was
haben.
fragen. Hast du heute schon geduscht, Luis?
Ich habe heute Morgen tatsächlich geduscht, ja. Wie
Und
jeden Morgen.
mit was für einem Duschgel hast du das gemacht? Hast du da vielleicht welches geschenkt bekommen?
Ich habe kein Duschgel geschenkt bekommen, ich habe aber auch keine Qualifikation für irgendwas gewonnen.
Fantastische Überleitung.
Ah, die deutsche Journalistenschule wäre stolz auf dich, Julia, ja.
Ja,
Ja, kurz, dann fangen wir mit diesem Thema an. Ich muss sagen, ich habe es gar nicht so unmittelbar mitbekommen, obwohl ich kurz nach diesem Interview mit Selina Freitag auch selber gesprochen habe, aber da war mir freilich noch nicht bewusst, was sie da gesagt hatte, weil, naja, ich stand halt in der Mixed Zone und habe kein TV geschaut, aber ich kann mir schon so ungefähr denken, was dir durch den Kopf gegangen ist, als du das gehört hast. Möchtest du uns daran teilhaben lassen?
also am schönsten fand ich, dass Luis und ich sind verabredet zum Aufnehmen und er schreibt, es ist, ich weiß noch nicht genau, wie spät es wird, ich muss noch was zum Duschgel-Gate schreiben.
Ja.
Duschgel-Gate. Also ich finde, Selina ist fantastisch damit umgegangen. Ich bin so glücklich, dass sie das angesprochen hat, weil das jetzt eine Öffentlichkeit kriegt und sie hat das auf eine sehr rücksichtsvolle, einfühlsame Weise gemacht. Sie hat nicht irgendwie rumgemosert, sie hat es einfach angesprochen und auch, also ganz professionell, richtig cool, finde ich total toll. Ich habe dann erstmal geschaut, okay, Qualifikationssieg Frauen. Ist das wegen der Two-Nights-Tour nur so, dass sie dann kein Geld kriegen, weil das irgendwie eine Special-Veranstaltung ist und es da andere Regeln gibt. Nein, dann habe ich mal nachgesehen. Sorry, dass ich das vorher nicht wusste. Frauen kriegen generell bei Qualifikationen kein Preisgeld. Und Männer, die Herren, kriegen bei Qualifikationen 3000 Schweizer Franken. So. Dass die Bezahlung ungerecht ist, generell, ist jetzt wahrscheinlich für uns alle nichts Neues. Aber wenn also der Herr, der die Vierschanzentournee gewinnt, gut, sind vier Springen, I know, bekommt 100.000 Schweizer Franken. Die Dame, die die Tonight's Tour gewinnt, bekommt 10.000 Schweizer Franken. Und ja, ich weiß, es sind nur zwei Springen. Aber erstens, die Frauen würden sich über vier freuen. Und zweitens, dann könnte man wenigstens 50.000 machen. Das wäre ja so die Raw-Air-Sache. So. Also, und dass dann da ein Zehntel gewonnen wird, wenn mein Mathe mich nicht verlassen hat. Ein Zehntel. Und wir reden hier über eine Sportart, die auch nachmittags im ARD, ZDF, was weiß ich, Hauptfernsehen gezeigt wird. Das ist für mich unfassbar. Und eine bodenlose Frechheit. Weil es eine Frau ist, schenken wir ihr Duschgel oder was? Kannst mir nicht erzählen, die Jungs hätten wahrscheinlich wieder ein Auto geschenkt bekommen oder irgendwie sowas. Und die kriegt eine Tüte Duschgel geschenkt. Herzlichen Glückwunsch. Also, ja, ich werde da wütender als Selina Freitag, wie wir merken. Okay, sie ist vielleicht auch einfach schon dran gewöhnt, ne? Es ist einfach ihr täglich Brot.
Das mit Sicherheit, ich würde die Sache mal von einer ganz anderen Seite aus noch beleuchten. Das Interview und ich habe so den Eindruck, auch wenn ich sie nicht direkt danach befragt habe, ich habe sie andere Sachen gefragt, auch gestern,
Das kannst du ja gleich noch erzählen, ne?
zu diesem Themenkomplex. Sie wusste in diesem Moment, dass das für große Schlagzeilen sorgen wird. Sie hatte in dem Moment aber gar keinen Bock darauf eigentlich. Ich bin vollkommen bei dir. Sie hat das super diplomatisch rübergebracht, sehr, sehr höflich, aber so ist sie halt. Also sie ist hundertprozentig authentisch in diesem Interview gewesen. Aber weder für sie noch für ihre Mitstreiterin, und das meinte sie auch damit, dass sie sagt, ich habe für uns alle Skispringerinnen gesprochen, hat diese Preisgeld-Thematik in der aktuellen Phase höchste Priorität. Ja, man kann sich darüber beklagen, dass das Preisgeld deutlich niedriger ist als bei den Männern, nur es wissen alle, woran das liegt. Es wissen alle, dass das für den Veranstalter, und es wird zukünftig auch noch schwieriger, je mehr Stationen man gemeinsam absolviert, ein Kraftakt ist, das zu stemmen, auch für Neujahrsskispringen. Aber die Priorität liegt für die Athletinnen darin, dass sie mehr Wettkämpfe bekommen. Und damit sind wir bei dem, was du eben ja auch erwähnt hattest, dass es an der Zeit ist, dass auch die eine Vierschanzentournee bekommen. Der Zeithorizont, bis das passiert, ist jetzt überschaubar. Entweder es klappt schon nächsten Winter oder es klappt den Winter danach. Das ist alles gut, und umso unnötiger ist jetzt eigentlich diese Diskussion, die dadurch entstanden ist. Das ist auch meine Meinung dazu. Ich fand es aber auch gut, dass der DSV klar und deutlich gesagt hat, also Leute, bevor ihr sowas macht, dann lieber gar nicht. Und ich habe auch gehört, dass in Oberstdorf so ein bisschen was angedacht war und dass sie das nach dieser Ansage von Horst Hüttl, die ja auch öffentlich kam, dann nochmal überdacht haben. Das ist das, was ich von vor Ort dazu beitragen kann. Ich finde es auch nicht gut, aber ich verstehe die Hintergründe, warum das so ist, und ich bin da vollkommen auf der Seite der Athletinnen, die sagen, für uns ist das nicht die Prio 1 mehr Preisgeld. Wir springen nicht wegen des Geldes, sondern wegen der Wettkämpfe.
Ja, aber ich meine, wir reden hier trotzdem auch von, ja, das ehrt sie und das ehrt auch dich, aber wir reden hier trotzdem von einem Sport, der verhindert, dass sie einen komplett normalen Beruf im Alltag ausüben können, weil es einfach so viel Zeit in Anspruch nimmt, wenn diese Saison, also in welchem Job kannst du mal eben für 4, 5 Monate komplett rausgehen, weil du durch die Weltgeschichte jettest? Also ich weiß nicht, also auf jeden Fall kann man da keinen Job nebenbei machen, der jetzt, also außer das, was der deutsche Staat dir jetzt zur Verfügung stellt. Aber nicht alle, in Norwegen meinetwegen, können die jetzt nicht noch nebenbei, werden die ja nicht finanziert jetzt, weil sie dann irgendwie beim Zoll arbeiten oder was weiß ich. So, das heißt, Das ist ja dann, soll ja auch keine Luxussportart werden für die Kinder reicher Eltern, die kein großes Geld verdienen müssen oder was. Die müssen davon irgendwie leben können. Oder zumindest ihre Kosten decken können. Also, und das, deswegen finde ich es so wichtig, dass das immer wieder angesprochen wird. Weil ich habe jetzt auch Kommentare bei Instagram gelesen zu diesem Post, wo sie gezeigt wird. Und da sind so viele Leute, die schreiben, sie wussten das nicht und krass und wie schlimm und wie gut, dass es das rauskommt. Also ich finde es fantastisch, dass es das jetzt nochmal in die öffentliche Meinung kommt. Natürlich ist es toll, dass sie sagen, das Springen ist wichtiger. Und das ist ja auch so. Deswegen also ich meine, es ist, glaube ich, wie beim Schauspiel oder was. Also ich werde jetzt auch nicht. Außer ich werde jetzt, Netflix engagiert mich jetzt endlich mal für eine Serie, aber sonst werde ich jetzt auch nicht Millionärin mit meinem Theaterengagements. Aber mein Herz schlägt für diesen Job. Ich liebe das. Also ich sehe da die Parallele. Aber ich raste zum Beispiel immer total aus, wenn jemand sagt, naja, ist ja nicht so schlimm, dass du nicht extrem viel Geld machst, weil du machst ja etwas, was du liebst. Ja, ich hoffe, dass der Chirurg, der mich aufschneidet, auch etwas macht, was er liebt. Oder? Weißt du? Also ich finde, das sollte keine Rechtfertigung sein, dass sie das lieben, das Springen. Trotzdem gehört ihnen Respekt dafür, was sie da machen, die unglaubliche Leistung, die sie da bringen und dass sie dafür ihr Privatleben und ihr anderes Berufsleben total auf Halt stellen. So, und deswegen ist es nicht okay, dass der Preisgeldunterschied so hoch ist. Und jetzt will ich keine große politische Diskussion über Frauenquote oder irgendwas vom Zaun brechen, aber wenn nächstes Jahr dann oder übernächstes Jahr oder wann auch immer eine Vierschanzentournee auch für Frauen kommt, dann müssen die Raw Air-mäßig alle gleich bezahlen. Wenn nicht, dann haben wir hier wieder den nächsten großen Skandal. So. Und wenn die dann wieder Hälfte, Hälfte oder ein Zehntel machen, so wie es jetzt teilweise ist, dann ist das zum Kotzen. Das geht nicht. Und ja, oh, sorry, ich rede mich in Rage. Das Sponsoring ist anders und ich weiß, es gibt verschiedene Zuschauerzahlen und ich weiß. Aber wie soll es sich denn ändern, wenn die Frauen nicht die gleiche Aufmerksamkeit in den Medien kriegen? Man muss den. Oh ja, okay, wir haben das alles schon tausendmal besprochen. Gut, also, man muss da ein bisschen in Vorleistung gehen, damit es möglich ist, dass wir das Frauen-Skispringen auf dieselbe marketingfähige Leistung bringen, wie das Herren-Skispringen. Und das hat auch damit zu tun, dass sie gleich bezahlt werden. Halleluja.
Da bin ich vollkommen deiner Meinung. Überhaupt gar keine Frage. Und sie hat es gestern selber auch mir gegenüber zum Beispiel noch gesagt, ja, dass das perspektivisch auf jeden Fall auf der Agenda stehen muss, so wie du das jetzt auch halt angedeutet. Es ging jetzt nur um das Hier und Jetzt, ist es aktuell noch nicht so wichtig, aber natürlich bekommt das eine Relevanz spätestens, wenn man diese Gleichstellung dann hinbekommen möchte. Und hoffentlich auch wird, weil das ist ja das Ziel, worauf dann jetzt zukünftig hingearbeitet werden soll. Ich hätte mir auch nicht gedacht, dass ich im Zuge von einer Skisprungberichterstattung mal was mit Duschgel zu tun habe. Deswegen fiel mir vorhin auch kein anderes Wort ein, als ich dir darauf geantwortet habe. Es ist angekündigt worden, dass man sich dafür nächstes Jahr auf jeden Fall eine Lösung überlegt. Ich bin gespannt, was das wird.
Ich finde
Man
ja,
muss.
eigentlich könnte einer der Herren sagen, wir geben 1.000 € ab oder sowas. Sorry, wahrscheinlich. Also okay, gut, das ist jetzt. Oh Gott, wir kriegen so viele Zuschriften, weil ich jetzt mich hier so in Rage geredet habe. Danke, dass ihr uns zuhört und danke für euer Engagement, wenn ihr uns schreibt.
Man muss ja auch in dem Sinne dazu sagen, es gibt ja auch löbliche Ausnahmen. Ne? Also nur weil das ja im Weltcup-Reglement nicht vorgesehen ist, was ja offenbar auch Sven Hannawald als Skisprung-Experte nicht wusste, hat er selber on air gesagt, kann man sich auch mal Gedanken drüber machen, was das über ihn aussagt, dass er das nicht wusste, weil das ist ein anderes Thema.
Und da,
Aber
wir können aber auch noch mal sagen, warum kommentiert ihr eigentlich auch das Frauenskispringen? Aber das ist auch noch gut.
das kann man auch durchaus hinterfragen. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt löbliche Ausnahmen. Also in Villingen letztes Jahr, und ich meine mich auch zu erinnern, vorletztes Jahr gab es zum Beispiel auch einen Obolus für die Qualifikationssiegerin. Zwar nicht 3.000 Schweizer Franken, ich meine, es wären 1.000 oder 1.500 gewesen, aber immerhin, es ist ja dem Schritt schon mal näher als jetzt ein Goodiebag mit Duschgel und ich weiß nicht warum, genau vier Handtüchern. So, das ist eine der großen Geschichten, die die Two Nights Tour geschrieben hat. Bevor wir auf das Sportliche zurückkommen, würde ich dich als TV-Zuschauerin gerne dazu befragen, wie fandest du den Modus mit 30 Teilnehmerinnen im ersten Durchgang, 15 K.O.-Duellen, 15 Siegerinnen und 5 Lucky Loserinnen im zweiten Durchgang?
Generell finde ich das total cool, dass sie das Prinzip übernommen haben, weil mir das sehr viel Spaß macht mit dem K.O.-Modus. Ich mag das, dass das zu Vierschanzenturnier gehört und auch bei keinem anderen großen Wettkampf oder Wettkampfserie so ist. Das ist halt nochmal so ein Special-Ding. Und ich finde das schön, dass das für die Frauen wie so als Symbol auch benutzt wird. Also wir möchten, das für mich hat das so eine Message von. Wir ko konnten jetzt hier leider keine richtige Vierschanzentournee machen, aber wir versuchen es wirklich und deswegen versuchen wir das jetzt hier. Ihr seid auch in Oberstdorf und ihr seid in Garmisch. Wir versuchen das so weit wie möglich so zu machen. Und das finde ich eigentlich cool. Mir hat das Spaß gemacht, das zu sehen. Ich finde 30, 20 ist echt kurz. Also, das fand ich wirklich kurz. Ich finde, sie hätten einfach bei den 40 bleiben können, die wir ja aus dem Weltcup kennen. Und dann auf die 30 reduzieren, so wie das bei den Herren auch ist. Also, ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Weiß nicht, kannst du vielleicht noch Insights geben? Ich finde, es war halt dann einfach echt so, ups, schon vorbei, okay. Ja, aber das Prinzip des K.O.-Duells finde ich super.
Der Meinung schließe ich mich an. Ich fand auch krass, wie schnell die Springen vorbei waren, beziehungsweise die Durchgänge. Ich habe mit, ich weiß nicht wie vielen Leuten gesprochen und sie dazu befragt, wer denn eigentlich diese Idee hatte. Und ungelogen, jeder hat mir irgendwas anderes gesagt.
Keiner
Manche
ist schuld.
Wussten es nicht, am Ende will es keiner gewesen sein. Die FIS sagt, der DSV sagt, der DSV sagt, nein, das war auf gar keinen Fall unsere Wunschlösung. Wir wollten auch die 40 Springerinnen haben. Und ich habe auch mit Eva Pinkelnick Nick drüber gesprochen, die freilich sagt, ja, für uns geht es auch darum, dass wir ein möglichst attraktives Produkt verkaufen. Und das war vor allem dieses Springen in Garmisch-Partenkirchen. Da muss ich sagen, das war richtig knackig, da ging es richtig zur Sache. Die Duelle waren sehr, sehr spannend, teilweise untippbar, wie ich fand. Aber es fühlte sich eher nach so einem Snack an. Es ging so schnell vorbei und was mich am allermeisten gestört hat, es kann, gerade in Garmisch-Partenkirchen, kann es nicht eine Dauerlösung sein, dass die Hälfte des Feldes, die Hälfte des Feldes die Qualifikation nicht übersteht. Wir hatten 60 Teilnehmerinnen und 30 von denen dürfen am Wettkampf teilnehmen, die natürlich dann auch alle automatisch punkten. Aber da zum Beispiel auch Heinz Kutin, auch mit dem habe ich gesprochen. Irgendwann habe ich alle erwähnt, mit denen ich gesprochen habe in dieser Folge. Hat auch gesagt, ja, es kann es nicht sein, dass du so ein Event veranstaltest und dann sagen Nationen ab, weil sie sagen, ja, für uns lohnt es sich nicht, dahin zu kommen, wenn wir uns nicht mal qualifizieren. Und
Das ist
das,
ein ganz toller Punkt. Gut, dass du das ansprichst.
ja.
Das nochmal zu auszudrücken, Hälfte, Hälfte. Also
Ja.
30 dürfen
Das
dann
ist
im Hotel
frappierend.
sitzen. Das
Das
ist
ist frappierend. Also
absolut.
ich weiß nicht, wann wir wenn ich die Zeit gehabt hätte, hätte ich es nachgeschaut. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal in einem Herrenweltcup die Hälfte des Feldes in der Qualifikation gescheitert ist. Es muss ewig her sein. Aber wie gesagt, nochmal, es hat durchaus gute Ansätze. Ich würde mir aber fürs nächste Jahr genauso wie du wünschen, dass man dann auf die 40 Athletinnen geht. Wenngleich ich mich dann sofort zurückerinnert habe, hey, die zwei Male, die wir diese Silvestertour hatten, erst in Ljubno und dann das Jahr darauf in Ljubno und Villach, waren es sogar 50 Springerinnen im ersten Durchgang. Das kannst du machen, finde ich, wenn du auf Normalschanzen bist. Da passt das super zusammen. Dafür gibt das die Dichte des Feldes auch her. In dem Fall, dass wir jetzt auf den Großschanzen springen, finde ich 40 ideal. Ich hatte ja auch schon mal vorgeschlagen, das generell im Weltcup so zu machen. Normalschanze 50 Starterinnen, Großschanze 40, dass man das nicht macht, verstehe ich, weil es dann auch wieder für den Zuschauer verwirrend wird. Aber 30, ach, war mir dann doch zu knackig, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, aber cool, dass du mit Heinz Gutin auch gesprochen hast. Habt ihr noch über andere Dinge gesprochen?
Wir haben freilich auch über andere Dinge gesprochen, klar.
Freilich, du bist noch ganz in Süddeutschland.
Gedanklich bin ich immer noch in Süddeutschland, auch wenn ich keine 24 Stunden in Oberstdorf verbracht habe. Fühlte sich ein bisschen seltsam an. Nee, also für mich war das ja jetzt auch meine erste Begegnung mit ihm seit der Junioren-WM in Oberwiesenthal damals. Damals war er noch viel, das war seine letzte seine letzte Dienstreise als China-Trainer seinerzeit. Da habe ich mich länger mit ihm ausgetauscht und jetzt halt wieder einfach, ja, einfach nachgefragt, wie es denn aktuell so läuft. Vor allem durch einen polnischen Kollegen draufgebracht worden, hey, der steht ja oftmals gar nicht am Trainerturm und winkt die Springerin ab. Wo hält er sich denn eigentlich auf? Und er hat mir interessanterweise gesagt, ja, wenn man immer nur auf der gleichen Position steht, dann wird man irgendwann betriebsblind und verliert den Blick für die anderen Dinge, die ja noch im Skisprung passieren. Das fand ich einen ganz spannenden Ansatz, dass er sagt, ich stelle mich dann auch mal bewusst an den Hang und gucke mir den Flug an. Selbst wenn ich dann vielleicht nicht hundertprozentig sagen kann, was jetzt an der Kante passiert ist, aber dafür hat er ja seine Mitstreiter.
Cool.
Und ja, ich fand auch sehr interessante Einsichten gewährt. Macht ja sowieso, auch wenn wir die Statements immer kriegen, als Vorschau und Rückschau, sehr dezidiert auf jede einzelne Athletin eingeht, wo sie sich gerade befindet, was so die Ziele sind. Und er sagt, ja, es hat jetzt zwar an beiden Tagen im Wettkampf auch nicht viel aufs Podium gefehlt, aber dann bist du halt eben, wenn du diese kleinen Fehler machst, die kannst du dir aktuell halt nicht erlauben. Aber grundsätzlich sind sie aktuell sehr zufrieden mit dem, wie es läuft. Und ich finde, auch wenn man sich die Ergebnisse der Thunheits-Tour jetzt anguckt, das ist schon sehr, sehr ordentlich, was sie da zusammenbringen. Es hat ihnen natürlich sehr, sehr leid getan, gerade für die jungen Springerinnen, die jetzt da auch alle ihre Weltcup-Debüts gegeben haben, wie jetzt die ganz, ganz Jungen, die wir jetzt auch das erste Mal gesehen haben, dann Anna Fay Scharfenberg, Jahrgang 2006, Julina Kreibich, Jahrgang 2007, also wirklich noch
Oh
junge
Gott, hör auf,
Küken,
da habe
kann man
ich Abi
sagen.
gemacht, ey.
Ja, guck, Kinder, wie die Zeit vergeht, dass die natürlich in der Qualifikation wenig Aussichten haben, dann dieses Feld zu kommen, ist natürlich gerade für die brutal. Aber auch die hatten in Garmisch-Partenkirchen insbesondere sehr, sehr gute Trainingsdurchgänge. Und das ist natürlich auch was, was sie zumindest aus ihren Einsätzen jetzt mitnehmen können. Also so gesehen, ich muss grundsätzlich sowieso sagen, ja, das war sau anstrengend, die Tage waren sau lang, aber ich habe extrem viel mitnehmen können und dürfen aus diesen vielen Gesprächen, die ich da jetzt vor Ort geführt habe. Und hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und bevor ich das hinten raus vielleicht noch vergesse, ich habe mich auch sehr gefreut über jeden von euch da draußen, die Hallo gesagt haben und dass man sich mal kennenlernt und nicht immer nur Tobis Lieblings-Instagram-Usernamen liest, sondern auch mal die Leute dahinter sieht und trifft. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Das wollte ich auf jeden Fall auch noch erwähnt
Hast
haben.
du Daddel kennengelernt zum Beispiel oder so?
Da habe ich nicht kennengelernt. Nein, der Mann bleibt ein Mysterium, aber er stellt weiterhin sehr, sehr gute Fragen. Wenn auch nicht für
Aber
diese
Markus
Folge.
Eisenbichler Best/Lea, hast du gesehen?
Natürlich, die habe ich, natürlich, die habe ich, das
Liebe
war, glaube ich,
Grüße,
sogar die
Lea.
erste, die ich getroffen habe. Liebe Grüße, ja. So, jetzt haben wir ganz, ganz viel geredet, aber wir haben noch gar nicht erwähnt, wer denn eigentlich die sportlichen Schlagzeilen bestimmt hat, Julia. Und es war, Mensch, wer hätte es nach dem Sieg letztes Jahr gedacht, dass wieder Nika Preots diese Two-Nights-Tour gewinnt? Man
Surprise,
gewinnt so den
surprise.
Eindruck, das Ding ist extra für sie gebaut worden, quasi.
Obwohl man sagen muss, nach den Qualis und teilweise ersten Durchgängen habe ich gedacht, ah, dieses Jahr vielleicht dann doch nicht. Aber sie hat uns dann wieder eines anderen belehrt.
Ist vor allem eine mentale Leistung von ihr gewesen. Hat sie selber gestern auch so zugegeben, dass sie auch, wie du gesagt hast, mit Training und Quali gar nicht mal so zufrieden war und dann aber wirklich mal relaxed in den Wettkampf gegangen ist, auch wenn ich finde, bei ihrem Sprung ist alles drin, aber keine Relaxedheit. Das ist ja Wahnsinn, wie die da teilweise über und mit dem Ski steht. Aber man muss sagen, sie hat beide Springen absolut hoch verdient gewonnen und dementsprechend auch die Gesamtwertung, muss man sagen.
Toll. Die ist echt cool, ey. Übrigens, just in case anyone wants to know, ich habe eine neue Katze und ich habe sie Nika genannt.
Ein hervorragender Name. Habe ich dir schon geschrieben, als du es
Ja.
mir erzählt hast. Ich bin da weiterhin sehr, sehr großer Fan von. Hast du hervorragend gemacht. Du hättest sie natürlich auch Erin Maria nennen können, in Anlehnung an Erin Maria Quandal, die. Ja, also vor allem in Oberstdorf gestern, dieser, war es der zweite Sprung? Ich komme schon durcheinander. Ja, der
Oder?
zweite Sprung, diese 139 Meter, wirklich ein irres Brett, was sie da runter gelegt hat, dann noch von Platz 5 auf Platz 3 vorgesprungen in diesem Wettbewerb. Und auch die muss man sagen, wenn man sich die Punkteabstände im Tonight's Tour Ranking anguckt, die hat sich ja deutlich vom Rest auch abgesetzt.
Voll, ja. Cool, das freut mich auch total. Das war der mit der Kachellandung, richtig? Aber
Ja,
egal, scheiß
genau,
drauf.
richtig. Ja, richtig. Wir haben das natürlich nur aus weiter Ferne gesehen, dann wirklich versucht, mit dem imaginären Fernglas auf die Leinwand zu gucken. Und wir waren uns bis jetzt nicht sicher, ob sie denn den Schnee berührt hat oder nicht.
Naja, sie ist Dritte geworden. Ich finde es so und so okay. Muss man jetzt nicht drüber nachdenken.
Definitiv, ja. Sie darf sich dann über 5.000, ich glaube, in dem Fall sind es, nee, es sind auch Schweizer Franken, richtig, auch da wird das Geld in Schweizer Franken ausbezahlt, manchmal ist es ein bisschen verwirrend, freuen. Und 3.000 Franken, nämlich für den dritten Platz, gehen an Katharina Schmid, die in Garmisch-Partenkirchen fünfte und gestern in Oberstdorf vierte geworden ist, nachdem sie zuvor die Qualifikation gewonnen hatte. Dachte man also, ja, jetzt ist vielleicht mal die Zeit reif für einen Heimsieg. Der fehlt ihr nämlich noch in Oberstdorf, aber so ganz hat es dann ja leider Gottes nicht gereicht.
Nee, das mit den gewonnenen Qualis konnten die deutschen Frauen ganz gut bei der Tonight's Tour. Ja. Aber sag mal, hast du unsere Tipps präsent? Hat irgendjemand recht gehabt? Also ich nicht, das weiß ich.
Ja, gib mir eine Sekunde, dann löse ich das sehr, sehr gerne auf an der Stelle. Das passt auch thematisch gut, weil wir haben ja jetzt über die Top 3 haben wir erwähnt
Ja.
und ich sehe, dass die liebe Uli und der liebe Andi Nika Preutz beide auf Platz 1 hatten.
Herzlichen Glückwunsch.
Das ist eine ziemlich eindeutige Angelegenheit. Wir beide hatten sie immerhin auf Platz 2.
Immerhin.
Also damit sind wir ganz solide, aber dafür stimmt bei niemandem von uns der dritte Platz, denn weder Lisa Eder noch Jacqueline Seifritzberger noch Selina Freitag noch Eva Pinkelnick sind auf dem Treppchen gelandet. Aber es ist eine okaye Bilanz, würde ich jetzt mal so sagen, ja.
Hattest du auch Katja Schmid auf 1?
Ich hatte auch Kata Schmid auf 1, ja. Ja, ich
Gut.
hatte auch so, also es. Vom Ansatz her hat sich bei ihren Sprüngen gar nicht so viel verändert. In Garmisch-Partenkirchen war sie halt leider in beiden Durchgängen zu spät, sonst hätte sie da sicherlich auch noch was ausrichten können. Nach dem Quali-Sprung dachte ich mir eigentlich so, okay, also gestern in Oberstdorf, das kommt ihr schon, eigentlich passt das, eigentlich ist alles für sie gemacht, weil der Anlauf war, welche Überraschung, sehr, sehr kurz. Und es kam dann auch noch neben einem wunderschönen Abendrot, kam auch noch Rückenwind auf die Schanze. Und da dachte ich so, ah, das kann sie eigentlich besser als Nika Preetz. Aber auch da hat es nicht ganz in den Wettkampf rüberbekommen. Und deswegen ist der Vorsprung in der Weltcup-Gesamtwertung jetzt auch auf 26 Punkte zusammengeschmolzen. Was wir vor der Tonight's Tour prognostiziert hatten, verfestigt sich jetzt. Wahrscheinlich werden es die beiden im Gesamtweltcup unter sich ausmachen.
Ja, sieht so aus. Der Abstand ist dann schon relativ groß auf Quandal und Freitag. Die dann
Und
aber alle wieder ziemlich nah beieinander sind, mit Lisa Eder auch, ja.
das
Und
ist, also
Sprung.
das finde ich eh Wahnsinn, was hinter Platz 1 und 2 passiert. Es ist so abwechslungsreich, es ist so untippbar. Also bei den Männern hast du ja so einen Pool aus 3, 4 Namen, vielleicht mal 5, und bei den Frauen sind es gefühlt 10.
Ja,
Die
wirklich, ja.
da mitspringen können. Ne? Das
Also bis
hast du ja jetzt auch.
Takanashi kann das alles irgendwie durchmischt werden eigentlich.
Ja, und das ist ein sehr guter Name, den du erwähnst, weil wenn die mal zwei Sprünge so trifft wie den zweiten gestern, dann ist die plötzlich da vorne. Und auch bei der fehlt nicht viel. Genauso wenig hätte ich vor der Saison getippt, dass wir Anna Odine Ström so schnell auf dem Podium sehen. Das ist, also
Stimmt.
da musste ich sie gestern auch fragen, wie geht das eigentlich, dass man ein Jahr nach so einer krassen Knieverletzung, also ich meine, wir erinnern uns alle noch an ihren Sturz in Engelberg, dass man da so vorne mitspringt, so ganz erklären, anders als jetzt Gregor de Schwanden seine Topform konnte, sie es mir auch nicht. Sie war fast auch ein bisschen sprachlos über sich selbst, aber ist eine sehr, sehr schöne Geschichte auf jeden Fall für das Frauenskispringen, dass sie da so nahtlos. Also als wäre sie nie weg gewesen, springt die, muss man wirklich sagen.
Aber sag doch noch mal für dich, der du bei den Schanzen vor Ort warst, wie sind denn die Springen im Allgemeinen für dich abgelaufen? Also, wie fandst du die Wettkampfführung und so?
In Garmisch-Partenkirchen war ich insgesamt zufrieden. Das hat für mich gepasst. Sie haben die Messlatte im Training schon sehr, sehr hoch gelegt. Da sind sehr, sehr viele persönliche Bestweiten gefallen. Dachte ich so, holla, also jetzt geht es aber gut los. Und dafür, dass das ja die Schanze von den Zweien ist, die jetzt am kürzesten im Weltcup-Kalender ist, sind sie da allesamt sehr, sehr gut zurechtgekommen. Und wie gesagt, ich fand auch von den K.O.-Duellen her sehr, sehr spannend. Übrigens, überragendes Bild. DSV-Pressesprecher hat es so mit Augenzwinkern klein gegen groß genannt. Katharina Schmid gegen Alvine Holz im
Das
K.O.-Duell.
Bild war schön, das war
Überragend,
schön.
oder?
Ja, das
Super.
war
Also
schön.
da habe ich auch gedacht, das ist eigentlich, also das müsste man sich eigentlich irgendwie ausdrücken. Ganz, ganz, ganz großes Kino.
Wie groß
Gestern
ist
in Oberst
Alvine Holz? Weißt du das?
1,84.
Wow, so eine große Skispringerin. Jetzt bin ich noch mehr
Ja.
Fan von ihr. Wie
Ja.
cool.
Ja. Bei der waren wir dann letztendlich froh, dass sie heile runtergekommen ist in Garmisch-Partenkirchen und wie sie heile runtergekommen ist. Also da muss man auch mal sagen, die Körperbeherrschung musst du
Das
erstmal
sah krass
haben.
aus, ja.
Richtig, richtig, richtig gut. Zeigt aber auch, dass alle, die da mitspringen, dass das alles absolute Könnerinnen sind und dass man denen das Vertrauen ruhig auch schenken kann. Was man gestern
Schön.
in Oberstdorf nicht gemacht hat. Also hätten wir gestern bei jeder Gate-Veränderung ein Trinkspiel draus gemacht, ich wäre wahrscheinlich schon nach dem ersten oder nach dem einzigen Trainingssprung ein Fall für die Entzugsklinik gewesen.
Vor allem nach dem
Es
Restalkohol noch. Nein, kein Scherz.
ist, es, ja, vielleicht auch das. Es ist auch eine never-ending Story und es hat sich bei mir wieder mal diese rhetorische Frage gestellt, warum gibt es den Red Button eigentlich noch, wenn die eh so proaktiv herumwerkeln. Und ich war mir nach dem Training, nach der Quali schon sicher, das wird dann auch im Wettkampf wird's schwierig, weil sie nicht das Gate gefunden haben werden, wo es dann auch passt. Und deswegen fand ich den Wettkampf gestern ausbaufähig,
Meinst
aber
du, das lag am
insgesamt.
Wind? War das nicht auch so in der Quali so super schwierig mit dem Wind gestern? Und dann waren sie verunsichert vielleicht?
Nee,
Nee, okay.
will ich jetzt nicht sagen. Also klar, es waren mal Phasen drin, die besser und mal schlechter waren, aber du weißt ja, worauf du dich einzustellen hast, wenn du um diese Nachmittagszeit in Oberstdorf springst. Da überrascht dich nichts oder sollte dich nichts überraschen.
Ich finde es nur so seltsam. Wenn du am 31. ein Springen organisierst und dann hast du am nächsten Tag ein Springen und das sind dieselben Menschen, die die Wettkampfführung machen und dann ist es so unterschiedlich von der Durchführung dann, weißt du, mit dem Gatehopping und so.
Ja, jetzt muss ich aber gerade mal gucken, wer da der eigentlich zuständig war, bevor wir jetzt
Oder stimmt
hier.
das gar nicht, meinst du?
Nee, geht ja nicht, weil das Team, was in Garmisch-Partenkirchen, ich meine, das Team, was in Garmisch-Partenkirchen die Wettkämpfe gemacht hat, war für beide Geschlechter zuständig. Die können ja dann schlecht an zwei Orten gewesen sein.
Okay, klar.
Aber lass es mich gerade
Stimmt.
nachgucken, ob die TDs und die anderen dieselben Namen waren. Aber ja, also. Ja, es waren dieselben Leute, ja. Also es Garmisch-Partenkirchen war ein Team und Oberstdorf war ein Team. Sie hatten natürlich jetzt auch nicht ganz so viel Datenbasis, muss man ihnen zulassen, weil in Garmisch-Partenkirchen gab es zwei Trainingsdurchgänge und in Oberstdorf einen. Aber das ist auch klar, wenn Quali und Wettkampf am selben Tag sind, dass du dann einen Trainingsdurchgang weniger hast. Also der Logik entspricht das schon. Nur ich bin halt der Meinung, es gibt doch diesen Red Button und ich habe auch neben Heinz Kutte noch mit anderen Trainern gesprochen, die mir auch gesagt haben, ja, für uns wäre es besser, wenn wir das letzte Wort drüber hätten, weil wir sind diejenigen, die die Springerinnen tagtäglich im Training sehen und wir vor allem auch wissen, wie weit wir im Training springen lassen.
Da sind sie ein bisschen
Und das,
übereifrig dann einfach von der Jury.
ja, ist übervorsichtig, protektiv, wenn das ein deutsches Wort ist, ja. Aber das ist ja auch das ist leider kein neues Thema. Ne? Grüße an alle Bingo-Spieler. Luis kritisiert die Jury, den Kreis oder den Haken könnt ihr heute wieder setzen. Zumindest für das Oberstdorf-Springen. Für Garmisch-Partenkirchen bin ich fein. Alles gut.
Ja, mit wem hast du denn noch gesprochen? Was haben dir denn die Springerinnen vor Ort so erzählt? Hast du da noch irgendwelche Insights, die du nur mit den Flugshow-Menschen teilst und von denen keiner sonst etwas weiß?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich muss jetzt echt, es waren noch eigentlich zu viele über die 2 Tage gesehen. Das ist ja doch ein bisschen was da zusammen gekommen ist. Ich muss auch, also auch Heinz Kutin hat ja in höchsten Tönen von ihr geschwärmt. Müssen wir wieder loben. Agnes Reisch, unsere
Ja.
letzte Adler der Woche Trägerin, was die jetzt abgeliefert hat in den
Das war
zwei
wirklich
Tagen.
cool. Das hat
Ja,
Spaß
mit
gemacht.
also Platz 4 in Garmisch-Partenkirchen, da
Und sieben.
war das Podium schon in Reichweite, 7 in Oberstdorf. Wirklich, wirklich extrem gut. Bei ihr ja immer so ein bisschen das Thema, wie macht das Knie mit? Aber was sich jetzt halt auch über die Saison zeigt, ist, dass die einfach ein extrem hohes Grundniveau hat. Die braucht nicht viele Sprünge, um gut zu sein. Also es war vor der deutschen Meisterschaft in Garmisch-Partenkirchen, war das so. Es war auch vor dem Weltcup-Auftakt in Lillehammer so. Und dann war sie ja für China zwischendurch auch wieder raus. Aber sie sind da guter Dinge, dass sie das Knie jetzt im Griff haben und zumindest erstmal gut durch die Saison zu kommen. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Nachricht, weil es gibt im deutschen Team ja auch Namen, die so ein bisschen strugglen. Namentlich Anna Holland,
Ja, aber ich muss
die
sagen, sonst Juliane Seifert auch total stabil in Platz 11 und 15 oder was, 16.
ja.
Also auch da hat sich wieder was stabilisiert. Also ich muss sagen, der Putin macht da schon irgendwas richtig, habe ich
Ja,
das Gefühl.
du merkst
Heinz Sieb.
definitiv, dass die Grunddynamik im Team eine sehr, sehr gute ist, dass die ja mittlerweile alle so ihren Platz finden, sage ich mal so. Und ich sag mal so, mit dem Quartett Schmid, Freitag, Reisch und Seifert kannst du diesen Team-Weltmeistertitel bei der WM in Trondheim durchaus verteidigen. Also
Toi, toi, toi.
vor allem, weil es auch eine etwas größere Normalschanze ist. Das wird Juliane Seifert in allererster Linie freuen, weil sie halt die größeren Schanzen noch lieber mag als die
Ja.
kleineren Schanzen. Auch Agnes Reisch hat jetzt bewiesen, dass sie auf beiden Schanzentypen wunderbar zurechtkommt und von Katharina Schmid und Selina Freitag wissen wir ja sowieso, was die können, was in dieser Saison auch schon geleistet haben. Und ja, weil wir jetzt neben dem sportlichen Aspekt so vieles über Selina Freitag gesagt haben, sie ist sich auch bewusst, dass sie immer noch auch so ein Stück weit lernt, dass sie sagt, ja, ich gehe jetzt als Führende in so ein Finale, wie Daniel Schofenig. Auch da, das hat ein bisschen gebraucht, bis der das übersetzen kann. Aber
Hast du
sie hat
recht.
mir gestern auch gesagt, ich weiß, dass dieser Tag kommen wird, an dem ich das drauf habe, wo ich diese Führung runterbringe. Es ist nicht viel, was fehlt. Und besonders schön war, ich habe einige Springerinnen am Silvestertag auch gefragt, hey, was wünscht ihr euch eigentlich fürs neue Jahr? Und Selina Freitag sagte auch, erster Weltcup-Sieg. Und dann führt die nach dem ersten Durchgang und ich
Und
dachte,
du so.
was wär das für eine Geschichte,
Oh.
wenn der Wunsch gleich am ersten Tag in Erfüllung gehen würde. Aber ich bin da vollkommen bei ihr. Also ich bin überzeugt davon, dass das nur noch eine Frage der Zeit sein wird. Genauso wie ich davon
Ja.
überzeugt bin, dass wir im Laufe der Saison auch noch einen österreichischen Weltcupsieg sehen werden. Also eine
Ja.
von den drei großen, Eva Pinkelnick, Lisa Eder, Jacqueline Seifritzberger, eine von den drei formstärksten. Die wird es noch rocken.
Das war Nika für alle, die sie gerade gehört haben. Ja, sehe ich ganz genauso. Ich bin sicher, dass das nicht mehr lange dauert mit Selinas Weltcupsieg. Bin ich ganz sicher.
Ja, und ich glaube, das persönlichste Gespräch, was ich noch geführt habe, um die Frage dann abschließend noch zu beantworten, war mit Sarah Marita Kramer, weil sie auch unlängst einen, wie ich finde, sehr, sehr bemerkenswerten Social Media Post gesetzt hat. Und ja, ich sie dann einfach mal zu den Hintergründen so ein bisschen befragen konnte. Ich glaube, das jetzt in aller Ausführlichkeit zu erklären, würde jetzt auch zu weit führen. Und spätestens damit hätten wir unser Ziel, kurz zu bleiben, dann auch endgültig verfehlt. Auch das verlinke ich euch gerne, könnt ihr gerne nachlesen. Fand ich wirklich sehr aufschlussreiches Gespräch auch mit mit ihr.
Ja, bitte verlinkt das sowohl in den Shownotes als auch bei Social Media.
Wird gemacht. Du hast mich im Vorgespräch davon überzeugt, dass wir für die Two Nights Tour, weil sie ja jetzt leider Gottes schon vorbei ist und mit Villach schon die nächste Station ansteht, jetzt am Wochenende, den Adler der Woche auch vergeben. Jetzt ist
Ja.
die Frage, wer sticht uns denn da so aktiv ins Auge?
Ja, ich wollte Agnes Reisch nehmen, aber es geht natürlich nicht, weil die ist erstens zu gut und zweitens hat sie gerade den Adler der Woche bekommen.
Das wäre die erste, die es zweimal in Folge bekäme, aber ja, ich glaube, spätestens jetzt mit der Leistung bei der Two Nights Tour hat sie sich endgültig disqualifiziert im positiven Sinne.
Was ist mit Kurumi Ichinoe?
Das ja, wäre eine Idee, dann hätten wir ihr den aber schon auch früher geben können, weil sie hat sogar noch bessere Ergebnisse im Saisonverlauf schon geholt als jetzt Platz 20 und 21. Aber
Okay.
Fun
Ja.
Fact, weil, also mir persönlich ist dieser Vorname im Japanischen bis jetzt noch nicht begegnet. Also es gibt ja Vornamen, die weitaus geläufiger sind als der. Und ich habe natürlich recherchiert bei Markus Neitzel, unserem Dolmetscher bei der Tournee, und seiner Frau Conny, die auch da war. Und habe es mir bestätigen lassen, dass ihr Vorname tatsächlich Walnuss übersetzt heißt.
Ach, wie cool.
Das müsste der ungewöhnlichste Vorname sein, den wir je im Skispringen jemals hatten. Kann ich euch diesen Fun Fact auch noch liefern? Aber
Okay, ich habe noch einen Vorschlag,
ja, bitte.
aber du darfst erstmal auch eins sagen.
Ich hätte mich jetzt tatsächlich so spontan, ich muss zugeben, ich habe sehr, sehr wenig Zeit für die Sendungsvorbereitung gehabt. Deswegen geht es heute auch so ein bisschen kreuz und quer. Wir nehmen mehrere Ausfahrten gleichzeitig. Ich hätte mich jetzt
Duschgel
spontan
Gate ist schuld. Okay.
beim Blick auf die Resultatliste hätte ich mich jetzt für Aneška Jindráčková aus Tschechien entschieden.
Okay, cool. Bin ich dabei? Tschechien, finde ich gut. Kriegen selten Aufmerksamkeit von uns, finde ich gut.
Das ist
Meins
richtig,
war
ja.
noch die Heidi Drause-Rüth, aber ich finde Tschechien noch besser.
Dann loggen wir das ein, weil auch die liebe Heidi aus Norwegen
Heidi, okay.
im Saisonverlauf ebenfalls schon bessere Ergebnisse abgeschnitten hat. In Dratschkow war jetzt ja, in Garmisch-Partenkirchen das erste Mal in den Punkten und dann als 27. gleich noch das beste Saisonergebnis für Tschechien geholt. Ich finde, das lässt sich durchaus
Perfekt,
rechtfertigen.
perfekt.
Dann haben wir das ja auch super hinbekommen. Ich weiß nicht, möchtest du sonst noch irgendwas wissen oder sollen wir den Laden für heute langsam schließen?
Wir können uns einen Feierabend gönnen, glaube ich. Doch,
Das.
doch. Aber doch, nein, okay, shit. Oh, jetzt mache ich wieder das nächste große Fass auf. Oh, aber
Was
es geht nicht
kommt jetzt?
anders.
Was kommt jetzt
Ja.
noch?
Das war jetzt die Two-Nights-Tour.
Ja.
Sag doch jetzt mal, was haben Sie denn gesagt? Nächstes Jahr 4 oder was?
Der DSV, wenn es nach dem DSV alleine ginge, ja.
Ja, aber
Aber
es geht ja nicht nur
ist
nach dem DSV. Wir haben ja immer noch die
richtig.
reichen Leute, die am Berg Isel wohnen und keine Flutanlage wollen, Flutlichtanlage wollen.
Ja, also ich sag's mal so. Ich sag's mal
Boah,
so.
ich krieg so viele Anschriften heute
Wenn du
für meine Sachen, die ich hier gesagt
das
habe.
wird alles
Oh
unkommentiert
nein!
weitergeleitet, ja.
Oh shit! Oh.
Die Entscheidung darüber wird voraussichtlich im Mai fallen. Weil es gibt jedes Jahr im Mai gibt es dieses Vierschanzentournee-Meeting zwischen den vier Veranstalterorten, dann den beiden Skiverbänden, also österreichischer und deutscher Skiverband und die FIS, die dann noch im Boot sitzt. Und bis dahin, so wurde mir gesagt, werde man jetzt schauen, was sich umsetzen lässt und dann entscheiden, ob es nächstes Jahr tatsächlich schon soweit sein wird. Aber ansonsten bleibe es dann halt bei dem ursprünglichen Plan, dass es 2026, 2027 kommt.
Alright, gut, das ist jetzt auch nicht mehr die Welt.
Ja, das ist das, was ich im ersten Take meinte, ja.
Gut. Ich habe so das Gefühl, sie werden es noch ausschieben. Aber gut. Irgendwann, liebe Menschen, die am Berg Isel wohnen, wird die Flutlichtanlage kommen. Es ist einfach so.
Jedenfalls steht das Grundkonzept schon mal. Im Prinzip steht es seit jetzt bald 5 Jahren, seitdem es Andreas Bauer, der damals noch Frauenbundestrainer war, vorgeschlagen hat, dass die Frauen, genauso wie man es jetzt in Garmisch-Partenkirchen gemacht hat, am Qualifikationstag der Männer springen.
Ja.
Und also ist es logistisch fein, es wird meiner Meinung nach dafür sorgen, dass die Qualitage bei den Männern auch noch besser besucht sind, was für das Frauenskispringen gleichzeitig bedeutet, die Aufmerksamkeit ist auch höher. Und damit
Und die
hast du
Schanze ist eh
eine,
präpariert, also.
du hast diese Win-Win-Situation, du hast auch nicht ganz so viel Zeitdruck, weil du halt bei den Männern am Qualifikationstag die Trainingsdurchgänge hast, die schneller durchgezogen werden als jetzt ein Wettkampf. So gesehen, also sagen wir, das Konzept liegt in der Schublade, jetzt muss nur noch einer den Zugangscode finden. Und dann kann diese Schublade auch geöffnet werden.
Hört sich nach einem sehr guten Konzept an. Findet mal schnell den Code.
Jutchen, dann steht jetzt für die Skispringerinnen am Wochenende der Weltcup in Villach an. Letztes Jahr hat Nika Prios diese beiden Springen gewonnen. Mal schauen, ob das wieder ein gutes Omen ist, so wie jetzt auch der Tunnels-Tour-Sieg. Gesprungen wird am Samstag und am Sonntag, 10 und 11:15 Uhr am Samstag und 13 Uhr und 14:20 Uhr am Sonntag sind die Uhrzeiten für Quali und Wettkampf. Wir hören uns allerdings schon nach dem Bergiselspringen wieder. Das heißt, ja, man kann noch
Dann ist es
sagen,
Samstag.
wenn das der Wochentag ist, dann ist er das, ja. Also übermorgen können wir jetzt noch sagen, auch wenn es jetzt schon 21:07 Uhr ist und wir immer noch mit der Aufnahme beschäftigt sind, ja.
Kinder, Kinder. Es war mir eine
Ja.
Freude, mit dir zu reden, Luis. Danke für deine Insights. Ich hoffe, du bist bei ganz vielen Springen anwesend, live vor Ort, damit du uns wieder besondere Insights lieferst und vergiss nicht, die Dinge zu verlinken.
Wird gemacht.
Jawohl.
Beziehungsweise
Und tut
wird
mir
nicht
leid
vergessen.
für die ganzen Zuschriften, die du jetzt bekommen wirst. Ich übernehme die volle Verantwortung.
Ja, sind wir mal gespannt. So ein bisschen können wir ja unsere Zuhörerschaft und ich bin mir sicher, dass es da auch viele gibt, die dir zustimmen werden. Die Frage
Auch
ist,
da
ob sie es
freue ich
äußern
mich.
oder ob es dann einfach die berühmte schweigende Mehrheit ist. Aber das wird sich dann jetzt zeigen. Ich finde, genauso wenig wie Selina Freitag sich für irgendwas rechtfertigen muss, für ihre Meinung, musst du das, muss ich das. Und deswegen ist das alles fein. Wir sind ja hier auch niemanden persönlich angegangen, sondern wenn es Sachen gibt, die zu kritisieren sind, dann sollte man sie auch kritisieren dürfen.
Ich meine, wir haben heute noch nicht einmal Sandro Pertile erwähnt. Ups.
Das wird dann schon noch kommen. Da kannst du dich drauf verlassen. Der Name wird automatisch in den nächsten Wochen fallen. Guter Cliffhanger, finde ich. So, du hast eigentlich die passenden Abschlussworte schon gesagt. Du hast dich bei mir bedankt. Deswegen bedanke ich mich bei dir, dass du heute mit dabei warst und diese Sendung mit mir bestritten hast. Denn ansonsten wäre das von mir heute ein Monolog geworden. Und ich habe so viel in den letzten Tagen geredet. Es ist auch mal gut, wenn ich ein Momentchen schweige. Und auch deswegen überlasse ich dir die berühmten magischen Worte, sage vielen Dank fürs Zuhören, auch nochmal vielen Dank an alle, die ich in Garmisch-Partenkirchen getroffen habe und bis übermorgen.
Danke, dass ihr uns zugehört habt. Schaltet übermorgen auch wieder ein und fliegt's, soweit's geht.